Unser Predigttext für heute Abend kommt aus Matthäus, Kapitel 1. Ihr dürft gerne mit dahin aufschlagen. Matthäus, Kapitel 1, ab Vers 18. Matthäus 1, ab Vers 18. Mit der Geburt Jesu Christi aber verhielt es sich so. Als seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, stellte es sich heraus, noch ehe sie zusammengekommen waren, dass sie vom Heiligen Geist guter Hoffnung war. Da fasste Josef, ihr Verlobter, der ein rechtschaffener Mann war und sie nicht in üblen Ruf bringen wollte, den Entschluss, sich ohne Aufsehen zu erregen, von ihr loszusagen. Doch als er sich mit solchen Gedanken trug, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, trage keinerlei Bedenken, Maria, deine Verlobte, als Ehefrau zu dir zu nehmen. Denn das von ihr zu erwartende Kind stammt vom Heiligen Geist. Sie wird Mutter eines Sohnes werden, dem du den Namen Jesus geben sollst. Denn er ist es, der sein Volk von ihren Sünden erretten wird. Dies alles ist aber geschehen, damit das Wort erfüllt würde, das der Herr durch den Propheten gesprochen hat, der da sagt, siehe, die Jungfrau wird gute Hoffnung und Mutter eines Sohnes werden, dem man den Namen Immanuel geben wird. Das heißt übersetzt, mit uns ist Gott. Als Josef dann aus dem Schlaf erwacht war, tat er, wie der Engel des Herrn ihm geboten hatte. Er nahm seine Verlobte als Gattin zu sich, verkehrte aber nicht ehelich mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Dem gab er den Namen Jesus. Ich möchte noch beten, bevor wir in die Auslegung einsteigen. Danke, Vater im Himmel, dass wir heute zusammenkommen dürfen, um das Kommen deines Sohnes auf diese Erde zu feiern und daran zu denken und uns verändern zu lassen. Herr, bitte segne dein Wort an jedes einzelne Herz heute. In Jesu Namen, Amen. Wer ist Jesus von Nazareth? Das ist eine Frage, die schon viele Menschen beschäftigt hat und viele von uns beschäftigen sich damit schon viele Jahre, darüber nachzudenken, wer Jesus ist. Und es wurden schon unterschiedliche Antworten auf diese Frage gefunden. Jesus selbst stellte die Frage einmal seinen Jüngern. Matthäus 16, Vers 13, als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie antworteten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, andere für Jeremia oder sonst einen von den Propheten. Und da fragte er sie weiter, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus gab ihnen zur Antwort, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Einige dachten, er wäre ein Prophet. Simon sagt, er sei der Christus. Aber es ist doch interessant, wie die wenigsten Jesus für einen Bösen halten, oder? Heutzutage will auch jede religiöse und ideologische Bewegung irgendwie Jesus für ihre Sache beanspruchen. Jesus als Sozialreformer, als buddhistischer Lehrer, als Prophet, als Revolutionär oder als Feminist, was auch immer es noch so alles gibt. Aber die wenigsten finden es angenehm zu sagen, Jesus ist ein Böser und hat mit unserer Sache nichts zu tun. Er hat keine Relevanz. Und gerade zu Weihnachten wird vermehrt die Botschaft von Jesus zerpflückt. Man könnte sich die Haare raufen, wenn man hört, welche tiefgründigen Texte über Jesus gesungen werden zu dieser Zeit und niemand scheint zu verstehen oder ernst zu nehmen, was sie da singen. Ihm wird eine Identität zugeschrieben oder wird in eine Form gepresst, die uns passt, die wir brauchen oder die zu unseren Vorstellungen passt. Es gab diesen Jesus, vielleicht geht man so weit zu sagen, dass er auch heute noch irgendwie da ist, ein lieber Begleiter auf unserem Weg, der unsere Wünsche erfüllen kann. Da ist er eher die Zauberfee, der auf Zuruf da ist und das tut, was wir so gerne hätten, der unseren Lebensplan absegnet. Und es gibt das Bild von Jesus als Krücke. Also wer es nötig hat und seine Träume nicht selbst in die Hand nehmen kann und sich verwirklichen kann, der braucht halt Jesus. Aber Matthäus stellt uns vor, wer Jesus ist aus Gottes Sicht und was seine Bestimmung ist. Und das wollen wir uns im Text heute anschauen, wie uns Jesus in seinem Wort unfehlbar vorgestellt wird. Das wollen wir in zwei Punkten tun, nämlich der erste, die Tatsache der Namensgebung und der zweite Punkt, die Theologie seines Namens. Die Frage danach, wer Jesus ist und was sein Leben bedeutet, das sind Fragen, mit denen sich Matthäus vom ersten Vers an befasst. Er eröffnet in Vers 1, Stammbaum Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Also er hat eine ganz offene Agenda. Er möchte aufzeigen, dass Jesus von Nazareth der versprochene Christus ist, der Sohn Davids. Haben wir eben gesungen. Davids Sohn, sei uns gegrüßt. Diese beiden Titel, Christus und Sohn David, sie sind im Laufe der Zeit zu einer Einheit verschmolzen und angetrieben von vielen Prophezeiungen und zunehmenden Prophezeiungen bezüglich eines Nachkommens Davids, der diese herrliche Königsherrschaft wieder aufrichten sollte, wurde Christus zu einer Figur, die Gottes Volk repräsentieren würde, der die endgültige Herrschaft Gottes einläuten sollte. Seine Herrschaft würde kein Ende haben. Zu beweisen, dass diese Figur Christus auf die Matthäus anspielt, in Jesus von Nazareth gekommen sein soll, ist keine leichte Aufgabe. Denn Jesus von Nazareth ist kein offensichtlicher Kandidat für diese Rolle. Er lebt zu einer Zeit, wo Israel unterdrückt ist. Er wird wegen Auflehnung gegen Rom hingerichtet. Von den Führern Israels wird er wegen Gotteslästerung zum Tode verurteilt. Seine Anhänger werden im Anschluss vehement verfolgt, sowohl von staatlichen als auch von gesellschaftlichen Autoritäten. Und statt Israel zu befreien und in eine glorreiche Zukunft zu führen, da wird Jerusalem 40 Jahre nach seiner Hinrichtung dem Erdboden gleichgemacht. Wie kann Matthäus da sagen, dass dieser Mensch der König Israels sein soll? Wie können wir heute behaupten, er ist der Messias? Bekannt war Jesus als Sohn des Zimmermanns, als Sohn der Maria. Matthäus 13,55 macht das deutlich. Ist das denn nicht der Sohn des Zimmermanns? Ist nicht Maria seine Mutter und sind nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Sie wussten, wer seine biologische Herkunft war. Es war zudem allen klar, dass er eben aus Nazareth kommt, in Galiläa. Welche Verbindung soll dieser Jesus haben zum Königshaus Davids? Und darum ist es unerlässlich, dass Matthäus sich die Zeit nimmt, zunächst die Abstammung Jesu darzulegen. Er zeigt uns im Kapitel 1 auf, wo seine biologische Herkunft ist, seine rechtliche Herkunft, seine Familienherkunft, in Kapitel 2 seine geografische Herkunft. Und begonnen wird mit dem Stammbaum Jesu. Dieser zeigt, dass Jesu ein Nachfahre Davids ist. Und das tut er wohlgemerkt noch zu einer Zeit, wo man noch in Jerusalem im Tempel die Unterlagen aufsuchen konnte, um den Stammbaum nachvollziehen zu können. Aber mehr noch, als einfach die biologische Abstammung darzulegen, da heizt Matthäus die Erwartungshaltung an, was diesen Sohn Davids angeht. In Vers 6, da spricht er von König David als sein Vorfahre. David ist der Einzige, der als König bezeichnet wird im Stammbaum, auch wenn viele andere von den Vorfahren auch Könige waren. Und das soll den Leser in eine Art Nostalgie versetzen. In ein Sehnen nach dieser Zeit zurück, wo Gottes Volk Rang 1 unter den Nationen hatte und in Frieden und Gerechtigkeit regiert wurde. Zudem zeigt er durch seine Strukturierung des Stammbaums auf, dass die Zeit für das Kommen des Messias reif ist. Er gibt unterschwellig mit, wozu er gekommen ist. Vers 17. Man sieht, von Abraham bis David sind es im Ganzen 14 Geschlechter oder Generationen. Von David bis zur babylonischen Gefangenschaft ebenfalls 14 Generationen. Endlich von der babylonischen Gefangenschaft bis auf Christus nochmals 14 Generationen. Die zwei größten Wendepunkte in Israels Geschichte, welche die Herrschaft über Israel betreffen, sind die Vereinigung Israels unter David als ein Königreich und die endgültige Zerstörung und Beendigung dieses Reiches durch die Wegführung nach Babylonien. Und jede dieser Ereignisse brauchte 14 Generationen. Und jetzt zeigt er auf, 14 Generationen weiter ist die Zeit gekommen, die Schmach der Wegführung wegzunehmen und dieses Reich neu zu vereinen mit dem ewigen Sohn Davids, mit seinem stetig wachsenden Reich und einer Herrlichkeit, die ungleich größer ist als die des davidischen Königreiches. Und dieser Stammbaum endet dann bei Josef. Es ist aber auffällig, dass die letzte Abstammung, die dort dargestellt wird, anders ist als der bisherige Stammbaum. Vers 16, Jakob, der Vater Josefs, des Ehemanns der Maria, von welcher Jesus geboren war, der da Christus genannt wird. Josef wird nicht als Vater von Jesus bezeichnet, sondern als Ehemann der Maria, von welcher Jesus geboren war. Und in der gesamten Darstellung, die wir gelesen haben, sehen wir, dass Matthäus besonders Wert darauf legt, Josef nicht als Vater von Jesus zu bezeichnen. Auch später noch, wo sie verheiratet sind, betont er extra, dass sie keinen ehelichen Verkehr hatten, bis Jesus geboren war, um zu zeigen, dass dieses Kind gerade nicht von Josef sein kann. Josef und Maria sind verlobt. Und anders als heutzutage, wo Menschen teilweise jahrelang verlobt sind oder Verlobungen zwar mit viel Schmerz, aber nicht mit der gleichen sozialen Stigmatisierung aufgelöst werden können, war die Entscheidung zur Verlobung damals folgenschwerer. Eine Verlobung musste durch eine Form der Scheidung wieder gelöst werden. In der Zeit der Verlobung bereitete sich vor allem der Ehemann darauf vor, mit seiner Verlobten eine Familie zu gründen. Sie waren einander versprochen, aber er würde zunächst das gemeinsame Haus bauen und damit zum Ausdruck bringen, dass er die Frau versorgen kann, bevor die Hochzeit gefeiert werden würde, die Verlobung aufhörte und in die Ehe mündete. Eine sexuelle Beziehung war damals wie heute innerhalb der geschlossenen Ehe nur erlaubt. Das heißt, dass Maria bereits während der Verlobungszeit, wie hier beschrieben, schwanger ist, ist nicht nur Unzucht, sondern es kommt einem Ehebruch gleich, weil Josef offensichtlich nicht der Vater ist. Und darum musste die Verlobung wie eine Ehe geschieden werden und konnte nicht, wie heutzutage, durch einfache Erklärung der beiden Parteien wieder beendet werden. Vers 19 legt uns Josef als gerechten Mann dar. Das heißt, er hält sich an das Gesetz Gottes. Und eine scheinbare, untreue Frau zu heiraten, war ihm darum nicht möglich. Die Ehe hätte er scheiden können, wenn sie geschlossen worden wäre. Und darum entscheidet er sich, die geplante Ehe gar nicht erst einzugehen. Denn auch wenn er Maria womöglich liebt, das will ich hoffen, so war ihm die Gerechtigkeit aber wichtiger. Für Ehebruch war eine Strafe bis hin zur Todesstrafe vorgesehen, auch wenn sie zu dieser Zeit schon lange nicht mehr in solchen Fällen praktiziert wurde. Er ist aber nicht gewillt, sie der öffentlichen Schande preiszugeben, sodass er mit möglichst wenig Aufsehen versucht, das Ganze zu beenden. Für die Lösung der Verlobung sind immerhin zwei Zeugen notwendig, sodass er Maria nicht gänzlich von der öffentlichen Schande schützen kann, aber er ist dazu gewillt. Also statt die ganze Härte des Gesetzes in eigener Rachsucht oder ähnlichem gegen sie zu bringen, geht er in einer Weise vor, die gerecht ist und dennoch seine Milde und seine Gnade zum Ausdruck bringt. Und diese beiden Eigenschaften, Gerechtigkeit und Milde, können wir zum Vorbild nehmen. Josef ist um der Gerechtigkeit willen bereit zu tun, was getan werden muss, koste es, was es wolle. Und gleichzeitig nutzt er aber nicht den ganzen Rahmen aus, der ihm zugestanden hätte, sondern er zeigt sich barmherzig und nicht ohne Mitgefühl. Aber zurück zu was das mit Jesus zu tun hat. Er stammt gerade nicht von Josef ab. Man könnte meinen, diese Betonung darauf in Matthäus, dass Josef nicht der Vater ist, ist ein Eigentor für Matthäus. Es ging ihm doch gerade darum zu zeigen, dass Jesus der Sohn Davids ist. Und er bricht den Stammbaum an der entscheidenden Stelle kurz vorm Ziel ab. Es ist dem Autor durchaus aufgefallen, dass das problematisch ist. Und deswegen endet der Abschnitt in Vers 25 mit der Namensgebung Jesu. Dem gab er den Namen Jesus. Hier wird betont, dass es Josef ist, der Jesus seinen Namen gibt. Das ist nämlich das Zeichen dafür, dass ein Kind offiziell, formal, legal als Kind eines Vaters anerkannt wird. Dadurch, dass Josef ihm den Namen gibt, wird Jesus also als erstgeborener Sohn Josefs angenommen und damit als Thronfolger legitimiert. Und deswegen dreht sich die Geschichte bei Matthäus um Josef. Wir lesen sehr wenig von Maria in der ganzen Erzählung bei ihm. Josef ist die zentrale Figur, weil er der Sohn Davids ist, der seinem Erstgeborenen das Recht auf Davids Thron weitervererbt. Und daran erinnert der Engel in Vers 20, wenn er ihn anspricht, mit Josef, du Sohn Davids. Das heißt, die rechtliche Zugehörigkeit Jesu zur Nachkommenschaft Davids ist damit gesichert, mit dieser Namensgebung. Und damit das erste wichtige Ziel von diesen Versen erreicht. Jesus ist der Sohn Davids, so wie wir gesungen haben. Er ist derjenige, bezüglich dem es so viele Verheißungen gegeben hat. Er ist es, der die endgültige Herrschaft Gottes einläutet und antritt. Uns wird dann in den folgenden Versen aber Anlass gegeben, über die Bedeutung dessen nachzudenken. Welche Erwartungen waren verbunden mit diesem Sohn Davids, mit dem Messias? Worin besteht sein Wesen und sein Auftrag? Welche Erwartungen soll der Leser an diesen Jesus haben? Und darüber lässt uns der Text dem zweiten Punkt nachdenken, der Theologie seines Namens. Matthäus hat bisher also aufgezeigt, dass Jesus der rechtmäßige Sohn Davids ist. Die Bezeichnung als Christus, den Sohn Davids, ist nicht einfach eine Bezeichnung über, wo er herkommt, wer seine Familie ist, sondern diese Bezeichnungen haben reiche theologische Verknüpfungen. Gott selbst definiert, sowohl hier im Text als auch im gesamten Alten Testament, durch die Verheißungen, die er gegeben hat, den Auftrag des Christus. Als Josef also, wie wir bisher nachvollziehen konnten, seine Überlegungen zur Trennung von Maria zu Ende geführt hat und einen gangbaren Weg beschlossen hatte, da bekommt er durch einen Engel Gottes Worte überbracht. Am Ende seiner Gedanken, da greift Gott ein, auf übernatürliche Weise. Ihm wird gesagt, dass das Kind keinesfalls das Ergebnis von Untreue ist. Vielmehr soll er sich keine Gedanken machen, Maria zu seiner Frau zu nehmen. Sie ist eine würdige Frau, das haben wir in Lukas dann auch beschrieben. Sie ist in Unschuld schwanger geworden. Wir lesen auch gar nichts davon, dass Maria sich selbst irgendwie verteidigt hat gegen Josef, sondern die Verteidigung ihrer Gerechtigkeit und ihrer Unschuld, die steht Gott selbst zu. Das ist sein Vorrecht, das Josef zu erzählen. Und somit wird auch Josefs angesprochene Gerechtigkeit gewahrt, wenn er Maria zur Frau nimmt. Er weiß, egal was die anderen auch denken, dass er vor Gott in der Sache gerecht dasteht. Denn er glaubt den Worten des Engels, er glaubt den Worten Gottes und er nimmt Maria zur Frau. Also er heiratet sie. Und das unterstreicht diese Gerechtigkeit, denn ihm ist egal, was die anderen denken, ob sie der Geschichte glauben, ob sie die Geschichte kennen, ob sie Josef und Maria für großartige Lügner halten oder einfach nur irregeführt. Josef handelt so, wie es vor Gott richtig ist. Und um diese Art von Mut können wir auch beten, dass Gott uns schenkt, das zu tun, was er von uns fordert, egal, was es uns vor den Menschen kostet. Der Engel hat aber jetzt nicht nur diese übernatürliche Empfängnis bestätigt. Er führt etwas aus zu dem kommenden Kind. Vers 21 lese ich nochmal. Sie wird Mutter eines Sohnes werden, dem du den Namen Jesus geben sollst, denn er ist es, der sein Volk von ihren Sünden erretten wird. Die Bedeutung von Namen spielte damals eine wichtigere Rolle als heute. Die Bedeutung eines Namens konnte von einem früheren Namensträger her geprägt sein. Es gab also irgendein Vorbild, dem man hoffte, diesem Kind vorhalten zu können, an dem er sich orientieren konnte. Oder die unmittelbare Bedeutung des Namens war entscheidend für die Namenswahl. Wir haben fast immer Namen aus irgendwelchen Fremdsprachen. Namen wie Gottlob werden jetzt deutsch, aber sind nicht mehr so gängig. Wir müssen also erstmal die Namen, die wir haben, übersetzen, um zu verstehen, was sie bedeuten. Beispielsweise haben wir im Alten Testament Esau, der Esau genannt wird, der Rote, weil er rote Haare hat. Sein Bruder Jakob ist der Fersenhalter, weil er sich bei seiner Geburt an Esaus Ferse festgehalten hat. Bei Jakob sieht man aber auch noch eine zweite Bedeutung, dass etwas im übertragenen Sinne gemeint war. Ein Fersenhalter ist so etwas wie ein Beinchensteller, jemand, der durch Betrügereien im Leben vorankommt. Also das hat sein Leben auch lange Zeit dann geprägt. Und so kam es auch, dass manchmal Menschen später in ihrem Leben einen anderen Namen bekommen haben, der mehr zu ihnen passte. Zum Beispiel wurde Gideon Jerubbaal genannt, also der mit Baal kämpft, weil er den Altar Baals niedergerissen hatte. Oder Abraham bekommt seinen Namen auf Hoffnung in die Zukunft hin als Vater von vielen. Jesus ist die griechische Form von Josua. Und es gibt im Alten Testament mehrere Josuas, zwei davon auch mit wichtigen Rollen, die durchaus als Vorbilder hätten dienen können. Zum einen den Anführer Israels beim Einzug in das verheißene Land und zum anderen den Hohepriester zur Zeit der Rückführung. Aber der Engel bezieht keine Parallelen zu diesen Josuas. Vielmehr ist die Übersetzung seines Namens entscheidend für die Bedeutung des Kindes und seinem Leben. Jesus bedeutet übersetzt nämlich, Jahwe rettet. Das heißt, jeder, der diesen Namen hört, soll daran denken, dass Jahwe ein Retter ist. Der Engel erklärt dann, warum dieser Name zu dem empfangenen Kind passt. Also in welcher Weise er für die Rettung Jahwes steht. Und wie es bei Jakob auch eine Bedeutung im übertragenen Sinne gab, so gibt es auch bei Jesu Namen eine übertragene Bedeutung. Er ist nicht nur jemand, der aufmerksam machen soll darauf, dass Gott ein Retter ist und rettet, sondern er ist, in ihm kommt Gottes Rettung zu uns. Und diese Erklärung des Namens, die gibt uns vier Anstöße zum Nachdenken über den Messias. Das erste ist, dass der Engel betont, dass die Begründung für die Auswahl des Namens, dass Jesus selbst die angekündigte Rettung bringen wird. Also in der Menge-Übersetzung, wie ich das vorgelesen habe, da wird das auch zum Ausdruck gebracht. Da steht nicht einfach, er wird sein Volk retten von ihren Sünden, sondern steht, er ist es, der sein Volk retten wird von ihren Sünden. Und das ist auch treu dem griechischen Urtext. Also die Betonung wird darauf gelegt, dass dieses Kind selbst Rettung bringen wird. Also, es soll nicht nur daran erinnern, dass Gott Retter ist, sondern er bringt selbst die Rettung. Die Beschreibung soll uns erinnern an das Alte Testament, Psalm 130, Vers 8, da sagt der Psalmist, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Wobei mit er in diesem Text Gott gemeint ist. Jahwe sagt, dass er der einzige Retter ist, dass es sonst keinen gibt. Damit lässt uns Matthäus nachdenken darüber, wer dieses Kind ist. Wenn er betont, dass das Kind selbst Rettung vollbringen wird. Der zweite Anstoß zum Nachdenken über seinen Namen ist, dass er die Rettung tatsächlich vollbringen wird. Hier steht, er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Wie anders wird Jesus oft heutzutage präsentiert, oder? Und wie anders denken wir auch über ihn oder stellen ihn der Welt dar. Er wird gesehen als ein Armer, der bettelt, geliebt zu werden. Er ist ein freundlicher Gentleman, der dich einlädt an seinen Tisch. Er ist ein Hirte, der versucht, Schafe zu überzeugen, Teil seiner Herde zu werden. Jedenfalls hängt der Umfang der Rettung, die er vollbringen kann, von uns ab. Aber das ist nicht, wie vom Engel beschrieben, jemand, der sein Volk rettet. Das ist jemand, der versucht, Menschen zu retten. Aber die Bestimmtheit seines Auftrages kann man nicht wegdiskutieren. Von Tag 1 an hat er einen ganz bestimmten Auftrag. Er ist geboren, um sein Volk von ihren Sünden zu retten. Und er wird es vollbringen. Wir haben also jetzt gesehen, dass Jesus persönlich rettet, in ihm selbst rettet, von sich selbst, aus sich selbst heraus rettet, dass er vollkommen rettet und nicht nur versucht zu retten. Aber wen wird er retten? Der Text sagt, dass diese völlige Rettung zugunsten seines Volkes sein wird. Es gibt also scheinbar eine Gruppe, die als sein Volk bezeichnet wird. Und ihnen gilt die Rettung dieses Kindes. Und wer ist damit gemeint? Wenn wir das erstmal lesen, dann würde man zunächst denken, so wie Josef sicherlich auch, als er das hört, dass es sich auf Israel bezieht. Aber schon der unmittelbare Kontext lässt uns erste Zweifel aufkommen, ob das denn alles sein kann. Denn in Jesu Stammbaum, da werden schon an zwei Stellen heidnische Frauen erwähnt, die zu Gottes Volk gehören. Jesus wird zudem in Vers 1 unter anderem auch als Sohn Abrahams betitelt. Das heißt, die Verheißung an Abraham ging nicht nur für das Volk Israel, sondern beinhaltete ein Segen für alle Familien der Erde, für alle Nationen. Wir haben also einen weltweiten Blick auf den Heilsplan Gottes. Und angesichts der vollkommenen Rettung, die wir thematisiert haben, scheint es unmöglich, dass sein Volk 1:1 mit dem irdischen Israel zu der damaligen Zeit gleichzusetzen ist. Denn auch im Alten Testament ist immer klar, dass nicht jeder Israelit vor dem Gericht Gottes gerettet wird, sondern dass es eine Trennung gibt durch das Volk Gottes hindurch. Es gibt einige, die entkommen dem Gericht. Es gibt einige, sie werden dem Gericht unterzogen. Es gibt einen göttlichen Überrest, der gerettet wird. Und einen gottlosen Rest, eine Scheidung mitten durch Israel hindurch. Und dieses Thema vom Volk Gottes, das wird Matthäus auch in der Folge seines Evangeliums immer wieder beschäftigen. Die Erwähnung hier in den Worten des Engels ist quasi eine Vorschattung auf ein prägendes Thema in seinem Evangelium. Bereits im nächsten Textabschnitt, in Kapitel 2, da lesen wir, wie dieses Thema weiter ausgeführt wird. Wer ist es, der die Geburt des neugeborenen Königs der Juden huldigt? Sind es irgendwelche Israeliten? Nein, es sind heidnische Magier. Selbst nachdem sie diese lange Reise auf sich genommen haben, und vom Hof des Königs von Israel die Antwort bekommen, wo der König geboren sein müsste, kommt kein einziger Israelit mit. Danach ist es der König von Israel, Herodes, der die Rettung Gottes durch dieses Kind versucht, durch ein Massaker auszulöschen. Und Zuflucht findet der Gesandte Gottes im heidnischen Ägypten. Matthäus 8 sagt Jesus, dass viele von Osten und Westen herbeikommen werden, um sich an den Tisch Gottes im Reich Gottes mit Abraham, Isaac und Jakob zu setzen, aber dass viele Kinder Israels hinausgestoßen werden in die Finsternis. Es wird später auch einer der zentralen Konfliktpunkte bei der Hinrichtung Jesu sein. Wer ist das Volk Gottes? Jesus stellt die These auf, dass es die ihn ablehnenden Anführer jedenfalls nicht sind, obwohl sie Israeliten sind. Und das Matthäus-Evangelium schließt dann mit der größten Aussage dazu, indem Jesus seine Jünger hinaussendet, um aus allen Nationen Jünger zu machen. Und weil sie diesen Auftrag ernst genommen haben, dürfen wir heute hier sitzen und diesen Herrn Jesus anbeten. Petrus beschreibt es an die Gläubigen so. 1. Petrus 2, Vers 9, da sagt er, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Wir dürfen durch den Glauben an Jesus Christus zu seinem geretteten Volk gehören. Ohne seine weltweite Vision würden wir heute nicht hier sitzen. Ohne seine erwählende Gnade würden wir ihn nicht anbeten. Jesus versagt nicht in seinem Auftrag, sein Volk zu retten. Seine Rettung ist in ihrer Macht und in ihrer Tiefe grenzenlos. Und zugunsten seines Volkes vollbringt er Rettung. Er ist unser Held. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Aber ob ich das kann oder möchte, hängt von seiner Gnade ab. Und wir beten für alle, die sich unsicher sind oder das bewusst ablehnen für ihr Leben und ihre Herzen gegenüber Gott verschlossen haben, dass er euch doch noch Umkehr schenkt und dass ihr nicht unverändert nach Hause geht. Dass Jesus euch die Gnade schenkt, seine Rettung zu erfahren und es nicht zu spät ist. Die vierte Beobachtung zu seiner Namensgebung ist, dass Jesus vor etwas Bestimmtes rettet. Er rettet von Sünden. Und das Wort Rettung, bevor Jesus dann rettet, also das Wort Rettung kann sich auf eine Rettung vor Krankheiten beziehen, auf eine Rettung vor physischen Gefahren, auf eine Rettung aus dem Tod heraus beziehen. Und all diese Dinge, sie begleiten ja das Wirken Jesu, nicht wahr? Er hat Krankheiten geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat Stürme gestillt, Menschen aus dem Tode auferweckt. Er hat Ausgestoßene und Verpönte eine Heimat gegeben und die Ungerechtigkeiten der damaligen Herrscher aufgedeckt. Aber diese Dinge sind nicht der vorrangige Grund für sein Wirken. Die sind nur notwendige Nebenerscheinungen und Bestätigungen seines Auftrags. Die Mission Christi bezieht sich im Kern auf die Rettung von Sünden. Das sagt der Engel. Und damit legt Matthäus den Fokus auf eine Stelle, die in der damaligen Vorstellung über den Messias verloren gegangen war. Ich zitiere aus einem Kommentar: Es gab zahlreiche jüdische Erwartungen an einen Messias, der Israel von der römischen Tyrannei erlösen und sogar sein Volk reinigen würde. Aber es gab keine Erwartung, dass der davidische Messias sein eigenes Leben als Lösegeld geben würde, um sein Volk von seinen Sünden zu erlösen. Wer also jetzt bisher in der Darstellung von Matthäus von dem Nachkommen des Königs Davids eine rein politische Lösung erwartet hat, der wird zunächst verblüfft. Ich sage bewusst nicht enttäuscht, aber verblüfft. Denn die Vorstellung, dass die Sünden auf der einen Seite stehen und Ungerechtigkeit und Krankheit und Naturkatastrophen auf der anderen Seite, das ist keine biblische, ganzheitliche Vorstellung von Sünde. Sünde ist nach biblischem Verständnis das grundlegende Problem auf dieser Welt. Sünde trennt uns nicht nur persönlich von Gott. Sie zieht nicht einfach den persönlichen Zorn Gottes auf unser eigenes Leben. Sünde wirkt sich auf unsere Beziehungen aus. In der Bibel wird hierfür die Krankheit Lepra als Bild genommen. Es fängt klein an, aber es breitet sich bald aus. Es macht den Erkrankten hässlich. Es führt zur Entfremdung von Familie und Freunde. Wer es hat, der muss aus der Gemeinschaft ausgestoßen werden. Denn Sünde wie Lepra bleibt nicht unter sich. Sie ist hoch ansteckend. Und damals endete diese Krankheit genauso wie die Sünde stets tödlich. Eine Krankheit mit einer echten Letalitätsrate, vor der man sich wirklich fürchten sollte und bei Ansteckung zu Recht in Isolation begab. Sünde ist auch die Wurzel von Naturkatastrophen. Nicht, dass jedes Naturereignis oder jede Krankheit auf eine spezifische Sünde zurückzuführen ist, aber in der Welt ohne Sünde, wie Gott sie erschaffen hatte, da gab es diese Dinge nicht. Und Paulus sagt, dass die Schöpfung sich danach sehnt, erlöst zu werden von der Sünde, dass sie durch die Sünde des einen Menschen Adams der Vergänglichkeit unterworfen wurde. Das heißt, die Vernichtung und die Zerstörung, die die Sünde ausrichtet. Sie ist groß. Wenn wir dieses biblische Bild von Sünde haben, dann können wir nicht an einer Zweiteilung festhalten, dass Jesus vor Sünden rettet, irgendwie ein Gegensatz bildet zu Jesus rettet vor Ungerechtigkeit oder vor Krankheit. Im Gegenteil, die Sünde ist doch das größere Problem. Warum soll Jesus die kleineren Auswirkungen der Sünde nicht auch überwinden können? Und die Ausrichtung auf den Kern des Problems in diesem Vers, auf die Sünde, sie ist passend zu unserer Zeit. Denn uns ist doch allen klar, was die Antwort darauf ist. Wie löse ich das Problem der Sünde? Aber wenn wir die Verknüpfung nicht darstellen zwischen, was um uns herum passiert und dem Kern des Problems in der Sünde, dann suchen wir falsche Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit nach Gerechtigkeit und Heilung. Diese Neuausrichtung, sie führt nicht zur Nichtigkeit der biblischen Erwartungshaltung, wie wir sie in den Versen von den Kindern gehört haben. Ich lese nochmal vor, Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Jesus ist dieses gegebene Kind. Er ist der gegebene Sohn. Er sitzt seit seiner Himmelfahrt auf dem Thron Davids und baut seine Herrschaft stetig aus. Und worauf ist an diesem Vers sein Reich gegründet? Auf Recht und Gerechtigkeit. Psalm 72, Vers 8. Er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis an die Enden der Erde. Oder der meistzitierteste Psalm im Neuen Testament, Psalm 110, Vers 1 und 2. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Diese Erwartung vom Alten Testament her, von einer überwältigenden Herrschaft, ist nicht verkehrt. Dass Jesus Rettung von Sünden bringt, bedeutet nicht, dass er die anderen Dinge wie Krankheit, physische Bedrohung, Tod oder Ungerechtigkeit von seinem Wirken unberührt bleiben. Im Gegenteil, er besiegt den größeren Feind zuerst. Wenn ich sage, ich schlage Usain Bolt im 100-Meter-Sprint, dann heißt das, dass ich jeden von euch im 100-Meter-Sprint schlagen kann. Wenn man ein Land einnehmen will, dann nimmt man nicht jeden Quadratkilometer ein, sondern man nimmt vor allem die Hauptstadt ein. Als die Stadt Rom eingenommen wurde, da ist das ganze Reich gefallen, auch wenn nicht ein einziger Soldat der Germanen in Nordafrika aufgetaucht wäre. Wer die Wurzel vom Unkraut ausreißt, der hat die Pflanze zerstört. Wenn da so gesagt wird, dass Jesus vor Sünden rettet, dann richtet sich seine Strategie auf den größten Feind, den es gibt. Alle bisherigen Könige, alle Propheten, alle Opfer, die gebracht wurden, alle Erwartungen an den Messias zu dieser Zeit, wo er geboren wird, sie richten sich nur gegen die Blätter von dem Unkraut der Sünde, gegen die Symptome. Das hatte alles seinen Platz und das war gut für seine Zeit. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, wo der große Held kommt, um dem größten Feind den Todesstoß zu versetzen. Also worin besteht jetzt die Korrektur unserer Erwartungshaltung in diesem Vers? Dieser Sohn Davids, anders als sein Vater David, wird nicht durch Schwerter und Armeen kämpfen und gewinnen, denn die anzugreifenden Feinde sind viel zu groß und mächtig, um mit diesen physischen Waffen geschlagen zu werden. Dieser neue König, der geboren wird, er erobert mit dem Wort seines Mundes und mit der Hingabe seines Lebens als Opfer für sein Volk. Er überwindet die Sünde, indem er ein vollkommenes Leben führt, und die Auswirkungen der Sünde in Krankheit und Dämonenbesessenheit und durch Vergebung bekämpft während seiner Zeit hier. Aber er überwindet die Sünde endgültig, indem er sich selbst hinrichten lässt an der Stelle seines Volkes, indem ihre Verschuldung und ihre Schande zu seiner wird. Und er steht danach von den Toten wieder auf, um seinem Volk, nun erlöst von den Sünden, dem alten Leben gestorben, neues Leben zu geben. Und darum sind wir aufgefordert, in der Kraft des Heiligen Geistes ihm nachzueifern, die Auswirkungen der Sünde um uns herum zu bekämpfen. Da wir nicht Jesus sind, können wir persönlich nicht die Wurzel des Ganzen besiegen. Er hat sie höchstpersönlich aber schon überwunden. Wir dürfen in seiner Auferstehungskraft die toten Blätter der sichtbaren Auswüchse der Sünde bekämpfen. Widerstand gegen ihn ist zwecklos. Als die Alliierten am 6. Juni 1944 in der Normandie eingefallen sind, da war allen klar, dass der Zweite Weltkrieg beendet sein wird. Es gab noch viel zu tun, aber an der Niederlage der Deutschen bestand da kein Zweifel mehr. Der entscheidende Stoß, der war versetzt worden, auch wenn die Kapitulation noch fast ein Jahr in der Zukunft lag. Und genauso liegt der Feind, dem wir uns gegenüberstehen, eigentlich schon tot da nieder. Jesus hat ihn besiegt für uns alle. Und so wie Jesus nicht mit irdischen Waffen diesen Feind besiegte, sondern durch sein Wort, durch sein Opfer, sind wir aufgefordert, durch sein Wort, durch das Gebet, durch die Hingabe unseres Lebens an ihn gegen die Auswirkungen der Sünde zu kämpfen, wo wir sie finden können. Durch den Heiligen Geist in uns wirkt Jesus durch uns, um die Sünde, besiegt wie sie ist, in die Flucht zu schlagen und die Auswirkungen des Fluches, der gekommen war, wieder umzukehren. Wir können nicht wie er heilen, aber wir können Menschen in Krankheit helfen. Wir können Armut nicht überwinden, aber wir können den Armen helfen. Wir können nicht vor Sünde retten, aber wir können Menschen zu Jesus bringen. Wir können nicht Gerechtigkeit schaffen, aber wir können darauf hinarbeiten. Wir können nicht Versöhnung schaffen, aber wir können zur Versöhnung in Jesus bringen. Und nun warten wir. Seit dem Beginn dieses Auftrages an Weihnachten, da warten wir, dass er diesen letzten Widerstand gegen seine Herrschaft auslöscht. 1. Korinther 15 bringt das zum Ausdruck. Das Ende, also wenn das Ende kommt, wenn Jesus Gott dem Vater das Reich übergibt, sobald er jede andere Herrschaft und jede Gewalt und Macht vernichtet hat. Denn er muss als König herrschen, bis ihm alle Feinde unter die Füße gelegt hat. Diesem Abschluss seines Auftrages, wie er beschrieben ist in 1. Korinther 15, diesem Ziel seiner Herrschaft, alle Feinde zu unterwerfen, dem dürfen wir entgegenfiebern. Und daran dürfen wir mitarbeiten und mitkämpfen. Es begann mit Weihnachten. Mit einem weithin unbeachteten Kind, der zum Retter und König geboren wurde. Wer ist also Jesus von Nazareth? Er stellt sich hier vor als der Sohn Davids. Gekommen, um vor dem Endfeind zu retten. Er ist der König, dessen Wünsche wir erfüllen sollen. Er ist weitaus mehr als eine Krücke für Schwache. Er ist der Besieger der Sünde. Er ist der Umkehrer des Fluches. Er ist der zweite Adam, der Erstgeborene der neuen Schöpfung, an der wir durch ihn teilhaben dürfen. Durch seine Rettung hat er die Schlüssel zum ewigen Leben und die Regierung über diese Welt übernommen. Und zu Recht singt ihm seine Gemeinde und der Himmel seit dieser Tat zu. Offenbarung 11, Vers 15. Die Königsherrschaft über die Welt ist an unseren Herrn und seinen Gesalbten gekommen und er wird fortan als König in alle Ewigkeit herrschen. Und so richtet sich unser Blick, wie in der Einleitung schon angesprochen, von diesem Kind an Weihnachten hin zum Kreuz, wo er gewinnt, auf sein Königreich in der Ewigkeit. Amen.